Willkommen zu einer neuen Folge von Bock auf Business, dem Podcast von Unternehmer für Unternehmer. Heute habe ich einen Gast, der für mich wie kaum ein anderer zeigt, was es heißt, gewohnte Denkgrenzen zu sprengen und mit unbändiger Energie Neues in die Welt zu bringen. Martin Gädd. Martin ist Unternehmer, Autor von inzwischen 5 Büchern, Keynote-Speaker und selbsternannter Provotainer. Das heißt, er provoziert, er unterhält und er inspiriert. Mehr als 750 Keynotes und 120.000 begeisterte Zuhörer sprechen für sich. Wer Martin erlebt, spürt sofort, hier geht es nicht um graue Theorie oder endlose Folien, sondern um Geschichten, Bilder, Experimente und Erlebnisse, die bleiben. Er ist jemand, der Teller auf der Bühne zerschmettert, um Denkblockaden zu lösen. Der zeigt, wie wir mit Löschlisten Überflüssiges streichen und dadurch Freiraum für Produktivität, Gesundheit und Innovation schaffen. Und der überzeugt ist, geht nicht heißt nur, geht noch nicht. Seine Bücher wie Mythos Fachkräftemangel, Rock Your Idea, Rock Your Work, 4-Tage-Woche und aktuell Smart Arbeiten mit der Delete-Strategie sind voller Praxisbeispiele, wie Unternehmen heute schon mutig andere Wege gehen. Sei es bei der Mitarbeitergewinnung, bei der Organisation der Arbeit oder beim radikalen Streichen von allem, was keinen Wert mehr hat. Martin fordert uns heraus, groß zu denken, neu zu denken und vor allem ins Handeln zu kommen. Genau das, was wir hier bei Bock auf Business lieben. Ich freue mich riesig, ihn heute im Podcast zu haben. Willkommen bei Bock auf Business. Willkommen, lieber Martin Gädd.
Vielen Dank für diese geniale Einführung, lieber Dirk. Danke, danke.
Sehr, sehr gerne. Martin, ich weiß nicht, ob du schon weißt, der Podcast beginnt immer so ein bisschen traurig. Und stell dir mal vor, du bist morgen nicht mehr da. Was erzählen denn die Menschen über dich?
Das ist super spannend, die Frage, weil am Freitag habe ich gerade Freunde getroffen, die ich seit 40 Jahren kenne. Und zwar, weil eine gemeinsame Freundin aus den USA mit ihrer Familie zu Gast war bei uns. Und dann erzählte ich einem aus dieser Freundesgruppe, was am Tag vorher passiert war. Da hatte nämlich die Tochter der Freundin aus den USA erzählt, ja, sie hat gerade ihr Studium beendet und zwar geht es darum, Leber im 3D-Druck zu drucken, um Medikamente, also Krebsmedikamente, wow, an der menschlichen Leber zu testen. Und dann habe ich gesagt, ja, da kenne ich ja den Professor, also wirklich die Koryphäe aus Deutschland, Professor Korek, der nämlich genau das in Deutschland macht, seit 15 Jahren. Und für diese Anwendung, nämlich Krebsmedikamente zu testen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe ihm schnell eine WhatsApp. Können wir uns heute noch treffen? Dann haben wir uns also direkt am Donnerstag mit ihm getroffen für 1,5 Stunden. Er hat uns, also mir, der Gruppe von Amerikanern, die ganzen Werkstätten gezeigt, die ganzen verschiedenen 3D-Drucker. Und das habe ich dann am Freitag wiederum den Freunden erzählt, Freundesgruppe, die wir seit 40 Jahren sind. Und dann sagte Steffen, ja, du machst das, was du am besten kannst, du vernetzt Leute. und das fand ich so, ne, das wäre halt eins, ne, was Menschen definitiv über mich sagen. Mir fällt immer zu allem jemand ein, wo ich sage, oh Mensch, ich kann euch mal connecten, bring euch zusammen. Und weil zum Beispiel jetzt diese junge Frau aus den USA, aus Boston. Boston ist ja das Zentrum für Transplantations, quasi 3D-Druck. Darum geht es ja, dass man also sowohl Medikamente daran testen kann, als auch ganze Organe transplantieren kann. Und dann sagte sie, in den USA sind gerade alle Forschungsgelder eingefroren, weil Transplantation hat ja Trans im Wort. Ja, so absurd kann man gar nicht denken. Und deswegen sind in den USA alle diese Forschungsgelder eingefroren und damit auch alle Krebsforschung. Und insofern ist es nicht ganz unwahrscheinlich, sie wird jetzt noch ein bisschen in Boston nach einem Job suchen, aber es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie bei Professor Korrekt sich auch bewerben wird.
Spannend. Also ich hab einen Netzwerker gegenüber, das finde ich sehr charmant, das liebe ich. Sehr cool. Ja, Martin, ich habe mir so viel vorbereitet. Ich fange mal an mit einer Frage und die muss ich auch vorlesen, weil du sagst, Streichen ist kein kreatives Handwerkszeug. Es ist eine sensationelle Aussage. Welche ersten drei Dinge sollten denn kleine mittelständische Unternehmer jetzt heute streichen, um sofort ja Freiraum für Innovation zu schaffen?
Also das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfragen, weil es die meisten Menschen überrascht. Und ich sage immer, jedes Unternehmen hat Dinge, die mal wertvoll waren, seien es Aufgaben, Tätigkeiten, die jetzt aber wertlos sind. Mhm. Und die werden aber häufig mitgeschleppt. Also Shopify hat da ja ein schönes Beispiel. Die haben an jedes Meeting ein Preisschild gehängt und haben einfach hochgerechnet Lohnkosten, Lohnnebenkosten, Cateringkosten, Energiekosten und die Kosten für die Aufgaben, die in der Zeit ja nicht erledigt werden können. Und als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Meeting eingeladen haben, das Preisschild gesehen haben, haben die sich so erschrocken, dass sie inzwischen die meisten Meetings nicht mehr stattfinden lassen. Und Shopify spart allein durch diese eine einzige Maßnahme inzwischen 322.000 Arbeitsstunden pro Jahr. What? Und es finden halt nur noch die wertvollen Meetings statt. Und das zum Beispiel kann jedes Unternehmen machen. Ich war neulich bei einer Behörde und da haben die gesagt, ja geil, wir müssen einfach an jede Maßnahme, auch die zum Beispiel gesetzlich verordnet wird, müssen wir ein Preisschild hängen. Weil die meisten Leute, die Gesetze machen, die Bürokratie schaffen, haben ja überhaupt keine Vorstellung, was dieses eine Gesetz gerade an Geld kostet, pro Unternehmen, pro Mitarbeiterin, Mitarbeiter. Also das heißt, diese Idee, da mal ein Preisschild ranzuhängen, kann man im Prinzip für jede Anwendung schaffen. Das andere ist, dass zum Beispiel, es wird ja heute häufig von Zeitkonfetti gesprochen, ja, dann kommt da ein Bing, Bang, Bong, Bang, überall kommt eine Nachricht rein. Häufig kommen sogar inzwischen über Teams, Zoom oder auch E-Mail und WhatsApp immer dieselben Nachrichten rein. Also das, ne, es ist ja so. Und da gibt es zum Beispiel in Dresden die Firma SKS, die haben vormittags von 10 bis 12 zwei Stunden und dann nochmal von 14 bis 15 Uhr eine Stunde, also pro Tag drei Stunden, in denen kein Telefon klingelt in der ganzen Firma.
Stark.
E-Mails werden auf dem Server gesammelt, sodass sie nur zweimal am Tag zugestellt werden.
Wow.
Und das sind die beiden Hauptmaßnahmen. Hinzu kommt noch, dass zum Beispiel in der Mittagspause die Server eine halbe Stunde gar nicht erreichbar sind. Das heißt, du bist quasi zur Mittagspause gezwungen. Sie liegen auch wunderschön an der Elbe, kann man also schön rausgehen, schön draußen Mittagessen. Diese drei Maßnahmen haben dazu geführt, dass sie heute in 34 Stunden stressfreier mehr schaffen als früher in 40. Daraufhin hat die gesamte Firma eine drei Tage Freizeit eingeführt, also eine 4 Tage Arbeitswoche, bei vollem Lohn selbstverständlich, denn die Firma macht heute mehr Umsatz und Gewinn als vorher.
Krass.
Und dann vielleicht noch als drittes ein Beispiel aus dem Handwerk, Thüringen, ja, und zwar der Rocco Funke. Der ist in der Bautrocknung tätig. Bautrocknung heißt Überschwemmungen, Starkregen, Überschwemmungen, Flüsse treten über die Ufer. So große Flächen wie große Keller von großen Fabriken, da braucht man klassischerweise 64 Löcher. Er hat experimentiert, schafft heute dasselbe mit 32 Löchern. Also da hat er schon mal die Hälfte eingespart. Dann hat er alle Werkstattwagen gleich eingerichtet, sodass du, egal mit welchem Werkstattwagen die Mitarbeitenden losfahren, sie wissen immer, wo das Werkzeug ist, weil es immer an derselben Stelle ist. Und die dritte Maßnahme war, alle Werkzeuge, alle Geräte werden sofort nach der Nutzung gereinigt, sodass man nie irgendwie eine Überraschung auf der Baustelle erlebt, oh, die Maschine geht gar nicht. Diese drei Maßnahmen haben dazu geführt, dass er heute im gesamten Unternehmen nur 32 Stunden Vollzeit arbeitet statt 40, vorher bei vollem Lohn selbstverständlich. Und auch er macht heute mehr Umsatz und Gewinn als vorher.
Wahnsinn.
So, das, Das sind drei ganz konkrete Beispiele, sozusagen ein Großunternehmen wie Shopify und zwei Mittelständler aus Deutschland, Dresden und Hundeshagen, Handwerk und Steuerkanzlei, die ganz konkret im Endeffekt jedes Unternehmen umsetzen könnte.
Mhm. Wahnsinn. Finde ich, das sind ja Themen, mit denen ich in der Beratung auch immer wieder zu tun habe. Man sagt, na klar, ich sage, okay, schau, dass du dich abgrenzt, schau, dass du mal 1-2 Stunden Fokuszeit nimmst und deinen Mitarbeitern auch diese gibst. Aber das ist ja eine Maßnahme, die ist ja natürlich, die ist ja dann definitiv verbindlich.
Ja, und dann war ich neulich in dieser Behörde und dann war da auch jemand von der Feuerwehr und dann habe ich so quasi gezielt gesagt, naja, diese stillen Stunden gehen natürlich nicht bei der Feuerwehr, logisch, ja, nicht jedes Beispiel passt für alle, antwortet der Vizepräsident der dortigen Feuerwehr, selbstverständlich geht es bei uns, weil wir haben ja auch, sind ja auch eine Behörde.
Ja.
Ja, das heißt, die Feuerwehr besteht ja nicht nur aus der 112, sondern sie besteht vor allen Dingen auch aus einer großen Behörde dahinter.
Ja.
Und das heißt, auch die könnten solche stillen Stunden einführen. Mhm. Oder die Sanitärheiz- und Klimaschutzinnung in München, die fragen sich seit 2,5 Jahren, einmal die Woche, brauchen wir das noch oder kann das weg? Und erstellen sogenannte Löschlisten. Also jede Woche wird die Löschliste, manche nennen es auch Friedhof, verlängert. Und die haben dann auch angefangen, aufgrund dieses Beispiels aus Dresden, haben die dann auch gesagt, ey, wieso müssen wir für unsere Mitglieder eigentlich von morgens um 8 bis nachmittags um 16 Uhr erreichbar sein? Sie haben die Zeit gekürzt, also reduziert, von 8 bis 12 sind sie erreichbar. Von 12 bis 16 Uhr arbeiten sie dann fokussiert die Dinge ab, die ihre Mitglieder von 8 bis 12 sich gewünscht haben. Mhm. Ja, ist auch völlig transparent und auch völlig gut erklärbar, dass man nicht von 8 bis 16 Uhr für die Mitglieder erreichbar sein muss.
Ja.
Jetzt übertrag das mal auf jede Innung, jede Handwerkskammer, zack, was da an Zeit gespart wird für Wert. Und das ist ja das, wo ich die Unternehmen dann immer hinführe, dass ich sage, ihr macht ja nicht weniger, sondern ihr investiert die Zeit, die ihr vorher in wertlose Tätigkeiten investiert habt, investiert ihr jetzt in wertvolle Tätigkeiten.
Ja. Martin, absolut, absolut korrekt, leuchtet mir auch vollkommen ein. Die Frage ist jetzt für mich, jetzt bin ich Unternehmer und ich sage, ich bin bereit, diese Dinge anzugehen und sagen, ja, macht Sinn für uns. So, jetzt habe ich aber Mitarbeiter, die tun sich damit einfach so ein bisschen schwer. Die sagen einfach, oh, das kann ich mir nicht vorstellen. Und Mensch, was denken dann unsere Kunde? Das haben wir schon immer so gemacht. Ich nehme jetzt mal so richtig so alles schön in den Topf rein, was wir so kennen. Wie bekomme ich diesen Switch hin, dass ich auch diese Begeisterung dann schaffe, komplett im Unternehmen das eben auch zu implementieren und Löschlisten zu etablieren? Mhm.
Also zwei Antworten dazu. Das eine ist, dass ich selber immer, wenn ich in Unternehmen gehe, sage, alle machen mal eine Tatzeit-Wirkungsübersicht. Das heißt, sie nehmen ihre 5 oder 6 wichtigsten Haupttätigkeiten und definieren mal einfach durch einen Kreis den Zeit. Also sie füllen ein DIN A4-Papier mit ihrer Arbeitszeit mit 6 Kreisen, die sind dann halt größer und kleiner für 6 Tätigkeiten und die jeweilige Zeit, die sie dafür verbringen. Und dann definieren sie mit einem zweiten Kreis den Wert, den diese Arbeit zum Erfolg des Unternehmens, der Behörde und so weiter beiträgt. Und dabei kommt immer ein Bild heraus, was sozusagen mehrere große und mehrere kleine Kreise hat. Erstmal außen die Zeit und dann innerhalb der großen und kleinen Kreise wiederum kleine und große Kreise. Und da gibt es Tätigkeiten, wo alle sagen, ja, nee, also volle Zweckerfüllung, 100%. Und dann gibt es genauso die großen Zeitkreise, die sehr kleine Wertbeiträge liefern. Und du hast dann quasi, es dauert wirklich in der praktischen Anwendung 10 bis 15 Minuten, dann sind alle fertig. Und du hast auf einen Blick plötzlich von 20, 50 oder auch 100 Mitarbeitenden hat jeder mindestens eine Tätigkeit, die er sofort streichen oder reduzieren kann. Mhm. Und damit hast du sofort die Mitarbeitenden, weil die glücklich und froh sind, wenn sie die Tätigkeiten, die keinen Wert stiften, löschen können. Und wer das einmal erlebt hat, der macht das dann auch regelmäßig.
Okay.
Und die zweite Antwort auf deine Frage ist, mach einen Testlauf. Also zum Beispiel haben alle, ich habe ja mit hunderten Unternehmen gesprochen, die eine 4-Tage-Woche eingeführt haben, darunter viele Friseurläden, Bäckereien und so weiter. Und die haben mir genau das, was du eingangs gesagt hast, berichtet, dass die Mitarbeitenden gar nicht immer begeistert sind, sondern die sagen nämlich genau das, wie wird der Kunde reagieren? Ja. Wie sollen wir in der Zeit unsere Arbeit schaffen?
Ja.
Und dann sagen die Inhaberinnen und Inhaber, die eine 4-Tage-Woche einführen wollen, so rum ist es nämlich nicht umgekehrt, die sagen dann, okay, lass es uns mal 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate austesten. Wir können ja jederzeit zurückgehen, wenn es euch nicht gefällt.
Ja.
Und in den praktischen Austesten merken die, oh ja, es funktioniert ja. Also zum Beispiel Friseurläden, die inzwischen nur noch dienstags bis freitags öffnen, weil sie feststellen, samstags wollen die Leute viel lieber ausschlafen. Also öffnen sie am Dienstag bis 20 Uhr, am Donnerstag bis 20 Uhr oder auch vielleicht mal bis 21 Uhr. Aber insgesamt arbeiten die Mitarbeitenden vielleicht 2-3 Stunden weniger bei vollem Lohn. Und trotzdem macht der Friseurladen mehr Umsatz, weil er vielleicht weniger Lücken zwischendurch hat. Oder, ne? Also das ist ja am Ende sind simple Rechenbeispiele. Und es gibt auch einen Friseur in Augsburg, der sagt, ich habe die Zeiten umgestellt auf eine 4-Tage-Woche. Ich nehme inzwischen etwas mehr Geld, aber die Kunden sind gerne bereit, es zu bezahlen, weil wir bieten einen außergewöhnlich guten Service. Die kommen lieber zu uns, als dass sie irgendwo anders hingehen und weniger bezahlen. Auch das ist möglich, man muss es halt kommunizieren. Ne? Ja. Und die haben gesagt, oder die Friseurin Rosi Tietzberg in Bonn, die seit 86 einen Friseurladen hat, die hat vor 2 oder 3 Jahren eine 4-Tage-Woche eingeführt, die hat gesagt, eine einzige Kundin ist seitdem weggeblieben, alle anderen finden den Service genial.
Was ich mich noch frage, bei all dem, bei den ganzen Themen, ich lösche etwas, ich muss das ja auch sehr viel bei meinen Mitarbeitern ja auch überlassen. Ich kann ja dann als Unternehmer in einem mittelständischen Unternehmen 100, 200 Mitarbeiter, ich kann das ja auch nicht alles dann überwachen und kontrollieren. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich da wirklich so Angst habe, so ganz klassisch Unternehmer, der vom ersten Tag an alles aufgebaut hat, überall involviert ist, in jede Entscheidung mit drin ist und jetzt so diesen Prozess gar nicht so wirklich mitsteuern kann in jedem Teil. Wie entwickle ich da den Mut und das Vertrauen in meine Mitarbeiter? Hast du da noch eine Strategie?
Ich versuche diese Tatzeitwirkungsübung zum Beispiel, die ich erklärt habe, die hilft ja auch den Führungskräften. Also ich versuche immer zu vermitteln, die Zeit, die da ist endlich. Also muss die Zeit so wertvoll wie möglich eingesetzt werden. Und das versteht jede Führungskraft. Und dann muss die Führungskraft, kann dann quasi diese Tools wie Tatzeitwirkung oder Streichen steigern anwenden. In jedem einzelnen Bereich. Also das kann ja, das kann ein Zweier-Team sein, das kann ein Zehner-Team sein, das können 100 Zwölfer-Teams sein. Und der entscheidende Punkt ist, dass, ich nenne es immer, jeder Mensch möchte gerne sofort erleben, dass es einen Effekt hat. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, egal ob wir über Innovation reden oder Personalgewinnung oder Streichen steigern. Menschen möchten einen Effekt erleben. Und wenn das gewährleistet ist, dann machen Menschen das gerne.
Okay, spannend.
Ich nenne es auch immer, das war Primi da. Was bringt mir das? Mhm. Und ich unterstelle Menschen, dass sie gerne arbeiten, wenn es einen wertvollen Beitrag liefert. Wir alle hassen es, Dinge zu tun, von deren Sinn wir nicht überzeugt sind. So, und es gibt zuhauf inzwischen Umfragen und auch in allen Bereichen, egal ob White Collar oder Blue Collar, wo Leute sagen, wir könnten locker 1 Stunde pro Tag streichen. Wir könnten, oder es gibt Studien, die das hängt ja ein bisschen von der Branche auch ab, die sagen, 41% unserer Tätigkeiten sind sinnlos. Aber ich muss sie erfüllen, weil noch keiner aufgeräumt hat. Deswegen wird auch dieses Streichen von sinnlosen Tätigkeiten wird sofort verstanden, kommt sofort gut an, weil keiner hat Bock drauf. Also es gibt ja auch ganze Bücher zu Bullshit-Jobs. Mhm. Bullshit-Jobs sind ja nicht ganze Branchen oder 100% Jobs, sondern Bullshit, es sind eigentlich die Bullshit-Anteile an Jobs.
Mhm.
Und die gibt es in jedem Beruf, die gibt es auch in jeder Firma. Und wenn man diese Bullshit-Anteile löschen kann, führt es immer dazu, dass Menschen motivierter sind. Menschen sind ja nicht dann motivierter, wenn ich sage, seid motivierter, sondern Menschen sind motivierter, wenn sie entweder mehr Verantwortung übernehmen können, mhm. wenn sie mehr Handlungsspielräume bekommen, wenn sie ihre Aufgaben mit Zeit und Ruhe und Konzentration erfüllen können. Also deswegen nenne ich es ja auch gerne Menschen einfach mal arbeiten lassen und nicht ständig rausreißen
mhm.
aus ihrer Konzentration, aus ihrem Flow. Und diese Diskrepanz ist halt einfach vorhanden. Es gibt ja sogar diesen Begriff des Ghost-Working, ja, Ghosting. Und zwar nicht im Sinne von, wie es häufig gesagt wird, man ghostet den Bewerber, sondern man macht Ghost Working. Das heißt, man tut beschäftigt, obwohl man gar nichts zu tun hat. Man mhm. tut beschäftigt, weil es erwartet wird, dass man nicht einfach mal in der Ecke sitzen kann und nachdenken darf.
Ja.
Sondern es wird erwartet, dass man permanent beschäftigt ist. Und das ist eine falsche Führungskultur. Deswegen glaube ich, bin ich auch zutiefst davon überzeugt, dass eine gute Unternehmenskultur immer von der Führung ausgeht. Die Menschen sind anpassungsfähig. Wenn eine Firma erwartet, dass ich permanent beschäftigt tue, dann werde ich das tun.
Ja.
Wenn eine Firma erwartet, dass ich einen wertvollen Beitrag leiste, dann werde ich das tun. Und das ist Führungsaufgabe.
Martin, lass uns noch mal ganz kurz final sagen, Mensch, welche relevanten Fragen sollte ich mir denn jetzt als Unternehmer stellen? Und zwar nicht nur, um dieses Thema Zeit besser in den Griff zu kriegen, sondern gegebenenfalls auch, ja, vielleicht auch, um was für Dinge sollte ich mich denn dann darüber hinaus auch kümmern? Vielleicht mal auch als Brücke zu weiteren Spannungsfeldern, die extrem wichtig sind, die du ja auch bedienst.
Naja, also ein Unternehmer aus Leipzig, der hat vor 2,5 Jahren der hat so 45 Mitarbeitende und der hat allen Mitarbeitenden gesagt, ich gebe euch 2 Tage frei, also keine Kundenprojekte, kein Umsatz, damit ihr euch mit KI-Tools beschäftigt, die für unsere Branche relevant sind.
Ja.
Und die sind halt eine der größten Filmagenturen in Mitteldeutschland. Das heißt Ton, Sprecher, Musik, Film natürlich, Bilder und so weiter. Und dann haben die sich 2 Tage mit diesen KI-Tools beschäftigt und sind seit Anfang 2023 sind die Sons of Motion Pictures halt komplett, also mit in allen Abteilungen mit KI-Tools tätig. Das kann dazu führen, dass sie einen Film, eine Filmidee, die früher gar nicht umsetzbar war, heute umsetzen können. Es führt dazu, dass sie 250.000 Euro sparen, alleine für Sprecher, weil die Sprachqualität heute viel besser ist, häufig, außer du willst jetzt die Stimme von Tom Hanks oder so,
ja. Ja,
dann brauchst du natürlich den Originalsprecher. Aber die allermeisten Stimmen kriegst du heute mit KI viel, viel besser hin und auch gleich dann in 15 Sprachen und so weiter. Hätte er aber gesagt, beschäftigt euch mal am Wochenende oder in eurer Freizeit damit, wäre es natürlich nicht so wirkungsvoll gewesen. Das heißt, dieses, wofür setzen wir die Zeit ein, bedeutet auch, wann ermöglichen wir denn eigentlich, dass unsere gesamte Organisation sich weiterentwickeln kann? Das geht ja nur, wenn ich dafür auch Zeit blocke.
Mhm.
Und das ist wiederum eine Führungsaufgabe zu sagen, und der macht seit 2,5 Jahren, gibt es jede Woche 2 Stunden Fortbildung verpflichtend für alle Mitarbeiter in KI-Tools. Der Geschäftsführer hat selber schon 2000 KI-Tools selber getestet, um diese Fortbildung jede Woche 2 Stunden selber durchführen zu können. Ja?
Krass.
Also nur mal so als Beispiel, was draußen passiert. Ich sage immer auch das, was ich ganz am Anfang sagte, Leber aus dem 3D-Drucker zu drucken, um erstens Tierversuche zu vermeiden, aber vor allen Dingen um Krebsmedikamente zu testen. Das ist ja keine Vision, das ist Realität. Und ich glaube, dass viele Unternehmen nehmen, also auch viele, die eine Firma führen, sich zu wenig Zeit nehmen, nach links und rechts zu gucken und einfach mal zu realisieren, was eigentlich schon alles da ist. Und diese Zeit ist, glaube ich, wenn ich es als Geschäftsführer nicht tue, muss ich Führungskräfte haben, die es tun und mir berichten. Also ich will auch als Geschäftsführer ja nicht alles selber tun, aber dann brauche ich Leute, die sich damit beschäftigen, die dafür Zeit haben, weil ich muss wahrnehmen, was links und rechts passiert.
Ja.
Und es gibt ja auch diese Unternehmensberatung aus Düsseldorf, die mit 30 Mitarbeitenden 100 Mittelstandskunden betreut haben. 27 Mitarbeiter haben sie entlassen. Die Aufgaben übernehmen jetzt KI-Agenten. Sie betreuen weiterhin dieselben 100 Mittelständler. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Oder im Architekturbereich, Ingenieurbereich werden ja die Anforderungen immer mehr, die DIN-Norm und so weiter und so weiter. Das heißt, für ein einziges großes Bauprojekt haben, ich sage jetzt mal früher, auch wenn es vielleicht erst ein Jahr her ist, haben 3 Fachkräfte, also teure Leute, die studiert haben, die 30 Jahre Berufserfahrung haben, haben 3 Wochen gebraucht, um die ganzen Anforderungen durchzuarbeiten und sie zusammenzufassen. Das macht ChatGPT heute in 20 Minuten. Ja, oder der Professor Kurek, der sagt, lange Nature-Artikel, ja, die schmeißt er heute in Notebook LM, kriegt die als Podcast die Essenz und zwar richtig mit 2 Stimmen und die Essenz in einer halben Stunde aus dem komplett langen Artikel zusammengefasst. Ja.
Wahnsinn.
Das ist ja das, was vor allen Dingen aber erstmal ein Zeitinvest bedeutet, mich damit zu beschäftigen.
Ich stelle mir das gerade so richtig vor, das heißt, wenn ich mal nur so schaue, die letzten Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, die sind um Himmels Willen nicht alle, aber viele sind da noch sehr, sehr weit weg von. Ihr könnt sich noch gar nicht vorstellen, überhaupt operativ nicht mitzuwirken. Und jetzt dann aber sich mit dieser These oder mit diesen Beispielen konfrontiert zu werden. Also, ja, wie soll das denn bei uns gehen? Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen, was so vielleicht 1, 2 wirklich kleine Minischritte sein kann, damit ich diesen Weg gehen kann, weil der ist ja unabdingbar, gerade auch was das Thema Wettbewerbsfähigkeit und sowas betrifft. Das ist ja absolut notwendig. Wir erleben es ja gerade, wie viele Stellen jetzt in Deutschland gestrichen werden, weil, ja gut, wir sind uns da, glaube ich, schon bewusst, dass wir in vielen Dingen einfach nicht mehr mithalten können, zumindest preislich nicht. Aber das sind ja wieder Wege, dann können wir ja doch wieder mithalten. Unter Umständen.
Eben. Erstens mithalten und zweitens, und ich glaube, das ist aber genau dieses Problem, wenn Deloitte sagt, 41% der Tätigkeiten sind wertlos, dann sind wir nicht per se zu teuer, sondern wir sind zu teuer, weil wir zu viel Ballast mitschleppen.
Ja.
Und ich glaube, dass es halt wirklich so dieses, wir brauchen 2 Dinge. Wir brauchen die Wertschätzung dessen, was da ist, weil viele, ich glaube, es gibt auch so eine Change, so eine Abwehr von Change, weil häufig suggeriert wird, jetzt kommt alles Neue und das Alte ist schlecht. Und das bedeutet aber, wir sagen eigentlich den Leuten, alles, was ihr die letzten Jahre gemacht habt, ist für die Tonne. Und das ist natürlich erstens falsch und zweitens kontraproduktiv, weil die Leute sind ja stolz drauf. Sie haben ja was geleistet, sie haben was aufgebaut.
Ja.
Das heißt, ich glaube, wir brauchen in doppeltem Sinne eine neue Haltung, nämlich einmal zu sagen, hey, das, was wir die letzten 10 Jahre geschaffen haben, das hat einen Wert, das ist wertvoll. Ihr habt geile Dinge gemacht, ihr habt geile Software gebaut, ihr habt euch voll reingehängt. Vielen, vielen Dank. Also wirklich auch diese Wertschätzung fehlt, glaube ich, ganz vielen Menschen. Und auf der Basis können wir überhaupt erst sagen, und jetzt gestalten wir die nächsten 10 Jahre und es wird noch mal so geil. Aber diese Haltung, da kommt jetzt der Change-Prozess und jetzt wird alles besser. Nein, es wird anders, aber das, was war auch gut. Und ich glaube, diese doppelte Haltung der Wertschätzung brauchen wir. Erst wenn wir eine Wertschätzung gegenüber dem haben, was wir schon erreicht haben, dann kriegen wir auch eine echte Wertschätzung für das, was wir noch erreichen wollen. Mhm. Und das fehlt vielen Leuten. Also viele, deswegen sage ich immer, auch wenn Herr Merz ja der Meinung ist, wir müssten alle mehr arbeiten, dann sage ich halt, stopp, noch mehr von den 41%, wo die Leute sagen, das ist sinnlose Tätigkeit, bitte nicht.
Ja.
So, und wenn wir die 41% streichen und dann sagen, okay, wir nutzen vielleicht davon 30%, um Neues zu entwickeln und die anderen 11% schenken wir bei den Mitarbeitenden, damit sie sich mehr erholen, gesünder sind. Ne, das ist ja die tolle Erfahrung von 34.000 Unternehmen, die eine 4-Tage-Woche eingeführt haben, dass die Mitarbeitenden so viel gesünder sind, dass es für sie gar nicht teurer ist. Aber das verstehen Menschen nicht, die nicht selber Unternehmerinnen und Unternehmer sind, wie politisch Verantwortliche, nicht, dass die Rechnung nicht heißt, um mehr zu erreichen, müssen wir mehr arbeiten. Mhm. Ja? Sondern schlauer, wir müssen smarter, deswegen habe ich es ja auch genannt, smart arbeiten mit der Delete-Strategie.
Ja.
Ja, oder mein neues Buch, was am Mittwoch rauskommt, heißt Arbeit einfach lassen. Da kannst du jetzt viele Dinge draus lesen. Lass die Menschen einfach mal arbeiten,
ja.
Mach Arbeit einfacher und lass auch einen Teil von dummer Arbeit. So, und dann kommst du am Ende darauf, ups, wir können uns ja eine 32-Stunden-Woche leisten.
Ja.
In Vollzeit und so weiter. Also es gibt so viele Aspekte, wo wir an einem industriellen auch Denkmodell hängen. Ja, ja klar, wenn ich in Akkord arbeiten muss, aber hallo, wer arbeitet heute Akkord? Das sind Roboter. Ja, Deutschland, und das finde ich übrigens auch in der öffentlichen Debatte schade bis schlimm, dass viele Dinge, die gut laufen, auch nicht positiv besprochen werden. Ja. Deutschland hat beim Europäischen Patentamt die meisten Patente nach den USA. 23, 24 und wahrscheinlich auch 25. Deutschland hat gerade wieder eine Gründerwelle, Gründerinnen und Gründerwelle die letzten 2 Jahre. Es gründen wieder mehr Menschen Unternehmen. Dass es Insolvenzen gibt, das gibt es so lange, wie es Menschen gibt. Das ist auch nichts Neues. Wir haben 46 Millionen Erwerbstätige in Deutschland, die 55 Milliarden Arbeitsstunden leisten. Das sind zwei absolute Rekorde. Und das wird nirgendwo gewertschätzt. Es wird nirgendwo öffentlich gewertschätzt. Es wird immer nur gesagt, ihr seid zu faul. Und das ist statistischer Bullshit. Dass wir zu faul sind, ist statistisch nicht bewiesen. Es ist das Gegenteil. Noch nie haben die Deutschen so viele Arbeitsstunden geleistet. Mhm. So, und das, wenn ich natürlich ständig auf den Arm, den sozusagen den Fleißigen rumhacke, wie soll da ein Aufbruch stattfinden? Wie soll ich mich da voll reinhängen?
Ja.
Ja? Also das ist simpelste Führungstechnik, wo alle, die sich öffentlich zu dem Thema äußern, Freizeitpark Deutschland, ich könnte kotzen. Es ist natürlich, und zwei Dinge wieder. Wertschätze die Menschen, wenn sie arbeiten, und wertschätze sie auch, wenn sie Freizeit machen. Und alle Untersuchungen weltweit kommen zu einem Ergebnis, gibt den Leuten mehr Freizeit und sie sind erholter, sie sind gesünder, sie sind leistungsfähiger. Reden wir jetzt über Arbeitszeit oder Leistungsfähigkeit? Ich möchte gerne, dass wir über Leistungsfähigkeit reden und nicht über Arbeitszeit.
Ja. Oh, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Bewerten wir an der Zeit oder bewerten wir am Ergebnis oder an der Leistung? Ja, das ist ein heißes Thema in den Unternehmen, definitiv.
Und ich glaube aber, dass man, also das ist zumindest ja mein Erleben, ich bin ja immer im Mittelstand unterwegs. Ich bin nicht im Konzern unterwegs, ich bin im deutschen Mittelstand unterwegs und im deutschen Handwerk. Und meine Erfahrung ist, Unternehmerinnen und Unternehmer sind da extrem pragmatisch. Was gut fürs Unternehmen ist, nehmen sie, und was nicht gut fürs Unternehmen ist, lassen sie. In aller Regel. Und deswegen sind die auch offen für solche für so ein Real Talk, für so ganz klare Gespräche und möglicherweise auch für sie neue Erkenntnisse. Aber ich glaube, da muss man überhaupt nicht um den heißen Brei rumreden.
Ja. Ja,
weil genau wie du es gerade gesagt hast, das Thema Leistungsfähigkeit ist doch bei den Leuten angekommen. Ja, das ist doch einem Unternehmer völlig klar, dass wenn die Dachdeckerin und der Dachdecker auch nur einen Tag im Monat weniger krank ist, hat doch die Firma schon gewonnen. Ob ich das dann in einer 4-Tage-, 5-Tage-, 6- oder 3-Tage-Woche schaffe, ist doch völlig egal.
Ja.
Ich muss doch die Grunddaten nehmen. Und wenn die besser sind, dann sind sie besser. Punkt.
Ja, definitiv. Ja. Das heißt, die Unternehmerrolle darf hier auch aus deiner Sicht vermutlich noch mal ganz anders gedacht werden, als zumindest sie wahrscheinlich in einigen Unternehmen gedacht wird, als mitarbeitendes Organ, als Entscheidungsorgan, vielleicht auch sogar als das letzte Repräsentationsorgan. Ich weiß es nicht. Wie siehst du das? Wie definierst du für dich diese Unternehmerrolle, die jetzt genau hier notwendig ist, um diesen Rahmen zu schaffen und diese wichtigen Fragen zu stellen, um produktiver zu sein, so gemäß dessen, was wir gerade besprochen haben, also Dinge wegzulassen und nicht mehr zu arbeiten, sondern Dinge wegzulassen, die einfach nicht notwendig sind, die Leute vielleicht auch sinnhafter zu beschäftigen, dass sie mehr Erfolge und mehr Spaß dran haben und vielleicht auch wieder Lust haben, Dinge mitzuentwickeln. Also was ist die Rolle, die ich da heute leben darf? Wie definierst du die?
Also drei Antworten. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, Radikal weg. Da ist ein Unternehmer von einem mittelständischen Unternehmen, was es seit über 100 Jahren gibt. Die machen Schneidwerkzeuge für große Maschinen, also schneiden zum Beispiel Windräder, Rotorenblätter, aber auch alles. Also von klein bis groß können die alles schneiden. Und der ist ein Jahr auf Segeltörn gegangen und hat sein mittleren Management, drei Leute, hat er vorher gefragt, darf ich ein Jahr segeln gehen? Haben die gesagt, wenn du uns es zutraust, trauen wir uns es auch zu. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Grundhaltung. Traust du uns das zu? Ich mag auch das Wort zutrauen mehr als vertrauen. Ich traue einem Menschen etwas zu. Dafür habe ich sie doch eingestellt. Es gibt so einen ganz wunderbaren Post, gab es mal von Herrn Maschmeyer auf LinkedIn, zum Micromanagement, ja, wo der auch gesagt hat, das ist, ihr seid alle Control-Freaks. Also ich glaube, ein Unternehmer, so, und das Unternehmen, also der Unternehmer oder seine Personalabteilung, die Unternehmerin, die Personalabteilung haben ja Menschen eingestellt, aus guten Gründen.
Ja.
Fachkräfte, Ausgebildete, vielleicht sogar Diplomierte, vielleicht sogar welche mit Doktortitel, egal. Aber es sind Fachkräfte, die ich mir ausgewählt habe. Ich habe mir meine eigenen Goldmedaillengewinner ausgewählt und dann mache ich Mikromanagement. Wie abgefahren. Mhm. Ja, dann versuche ich dem teuren Mitarbeiterin und der Mitarbeiterin zu sagen, was sie zu tun hat. Und das ist, glaube ich, genau die Rolle, die Unternehmertum auch wertvolle Arbeit verhindert. Mhm. Das Gegenteil ist eben, ich traue den Mitarbeitenden etwas zu, so wie der Chef, der ein Jahr auf Segeltour gegangen ist und seinem mittleren Management und dem gesamten Unternehmen das zugetraut hat. Und er kam am Ende zurück und die Kasse war voller als vorher. Siehe da. Ja? Und ich glaube, genau dieses Zutrauen ist die entscheidende Zutat, gerade wenn wir in unsichere Zeiten gehen. Und das ist ja offensichtlich. Ja, alles wird unsicherer, die Weltmärkte sind unzuverlässiger, Zölle, Kriege und so weiter. Das bedeutet eben, dass ich als Chef sozusagen mich eigentlich zurückhalten muss mit Kontrollwahn, sondern im Gegenteil sagen muss, okay, umso mehr stecke ich mein Zutrauen in die ich für mich als Goldmedaillengewinner schon identifiziert habe, die für mich arbeiten, und die lasse ich mal ordentlich arbeiten. Und denen traue ich das zu. Ja, und es gibt auch einen Unternehmer, also das war der eingesetzte Geschäftsführer für 40 Holdings in einem großen Unternehmensverbund, und der musste jeden Monat einen 50-seitigen Bericht schreiben. Und dann hat er einfach mal zwei Drittel weggelassen, ist keinem aufgefallen. Seitdem schreibt er nur noch ein Drittel. Also es sind immer wieder diese Dinge, nur weil es früher so war, heißt es nicht, dass es in der Zukunft Erfolge bringt. Also weglassen, aber vor allen Dingen mit Zutrauen ermöglichen, dass die Menschen, die ich mir ausgewählt habe, auch wirklich arbeiten können.
Ja, sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich sehe das auch persönlich definitiv als eine der wichtigsten unternehmerischen Aufgaben, so im Sinne des Fußballteams die richtigen Spieler an den richtigen Plätzen zu suchen. Das ist eine Unternehmerrolle, die meines Erachtens viel zu wenig gelebt wird und dann in Anführungsstrichen einfach die Stelle besetzt wird, gar nicht despektierlich gemeint, denn der nächsterste dann genommen wird. Du hast ja auch ein ganz wichtiges Thema mit dem Fachkräftemangel, dass kein genereller Fachkräftemangel gibt. Ist ein ganz wichtiges Spannungsfeld. Auf der einen Seite, zumindest in meiner Wahrnehmung, vielleicht hast du eine andere, ist eben einmal die Tatsache, ich gebe mir auf so gar nicht so wirklich 100% richtig Mühe und suche mir den Goldmedaillengewinner, weil ich die Zeit vielleicht auch gar nicht dafür habe, sondern ich muss dringend nur besetzen. Sondern auf der anderen Seite, erwarte ich dann eben, dass mein Team vielleicht eine Performance bringt, die sie so in der Form gar nicht bringen kann. Und ich bringe sie aber auch gar nicht weiter, weil ich gar nicht die Ressource habe, mein Team stärker zu machen, ihnen diese Rahmenbedingungen zu schaffen, diese auch all das, was du auch an Tools hast, eben zu implementieren und sich dafür Zeit zu nehmen, um sich zu verändern. Was kannst du uns da mitgeben in diesem ganz, ganz, ganz wichtigen Feld?
Naja, also es gibt immer mehr Bäckereien, die haben die Nachtarbeit abgeschafft, die backen erst ab 6 oder 7. Mhm. Und daraufhin hat, und zwar bundesweit, ganz, ganz viele Beispiele. Und daraufhin hat ein Bäcker gesagt, ich arbeite jetzt bei der Bertholds Naturbäckerei, ich bin seit 30 Jahren Bäcker, ich bin heute 44, also hat er mit 14 angefangen in diesem Job. Und jetzt stellt euch mal vor, weil mein neuer Arbeitgeber erst ab 6 Uhr mit Backen anfängt, kann ich jetzt endlich mal auch bei Partys von Freunden, Geburtstagsfeiern und so weiter länger bleiben. Das muss man sich mal vorstellen. Wir reden hier über Lebensqualität. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, dass Unternehmen, die wirklich darauf gucken, was tut meinen Mitarbeitenden gut, die werden keinen Fachkräftemangel haben. Denn all diese Bäckereien verbindet, sie sind hochprofitabel und sie haben weder einen Fachkräftemangel noch einen Auszubildendenmangel. Und das stelle ich halt immer wieder in allen Branchen fest. Du findest in jeder Branche Unternehmen, die kennen das Wort Fachkräftemangel gar nicht.
Ja.
Und das ist ja auch statistisch so bei einem Rekordwert von 46 Millionen Erwerbstätigen, die müssen ja irgendwo sein. Ja, wir haben 1,8 Millionen Pflegefachkräfte in Deutschland. Also das ist ein absoluter Rekord. Die Zahl hat sich in den letzten Jahren verdoppelt.
Wow.
Aber sie müssen 35% ihrer Arbeitszeit in Dokumentationspflicht investieren. Und da hat mal ein Institut hochgerechnet, würde man diese Zeit nur halbieren, also nicht abschaffen. Klar muss dokumentiert werden, aber würde man diese Zeit halbieren, hätte man über Nacht 300.000 zusätzliche Pflegefachkräfte, die schon da sind. Man würde nur ihre Zeit sinnvoller einsetzen. Und das ist halt immer wieder dieses, habe ich einen Fachkräftemangel oder wie nutze ich eigentlich die Zeit der Fachkräfte, die schon da sind? Erzieherinnen und Erzieher, Zahl hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Und so kannst du jede Branche durchgehen und findest zum Beispiel im Sanitärheiz- und Klimaschutz hat die Innung in München es geschafft, zusammen natürlich mit den Betrieben, die Zahl der Auszubildenden von 2016 bis 2022 um 100% zu steigern. Ja, also es ist, oder wenn du dir so bestimmte Instagram- und TikTok-Profile anguckst, von Julia Schäfer zum Beispiel, die hat auf Instagram 1,1 Millionen Follower und auf TikTok nochmal 1,1 Millionen Follower, die ist im Bauhandwerk tätig und betreibt, ist in der Firma ihrer Eltern tätig und zeigt Bauhandwerk und macht es attraktiv. Sagen mir ganz viele Handwerksbetriebe, seit wir auf TikTok und Instagram sind, machen wir überhaupt keine andere Personalwerbung mehr, weil da sind die Leute, wir zeigen, was wir tun und damit sind wir attraktiv genug, dass sich genug Leute bewerben.
Ja,
und das ist, glaube ich, so dieses, nimm Menschen ernst mit allen Sinnen, also auch nicht nur selber, sondern eben auch die anderen, die wollen sehen, hören, riechen, schmecken und wenn es gut schmeckt, dann kommen sie und bleiben auch. Und so simpel ist es eigentlich.
Gehe ich dann auch so direkt beim Recruiting mit um. Also ich suche mir natürlich da die Plattform, wo sind meine zukünftigen Mitarbeiter, wo konsumieren sie es, wo finden sie mich? Und gehe ich dann genauso offen auch mit um und bin da auch sehr mutig und hau dann mal was raus, was wir, natürlich nicht nur was wir bieten, sondern auch, wie ist es bei uns? Was ist uns wichtig? Also was du jetzt alles beschreibst, Was kannst du uns da noch mitgeben, was uns vielleicht auch ein Stück weit leichter Mitarbeiter finden lässt?
Also ich sage immer den Unternehmen nicht raten, fragen. Mhm. Was essen die, was trinken die? Trinken die viel, trinken die wenig? In welche Clubs gehen die? Welche Musik hören die? Haben die Tiere, große Tiere, kleine Tiere? Haben sie eine Hundeallergie? So, das heißt, Beispiel, eine Firma hat Ingenieure gesucht, hat recherchiert, hat sich wirklich mit der Zielgruppe beschäftigt, hat festgestellt, die hören, es geht nie um 100%, aber überdurchschnittlich häufig Heavy Metal. Daraufhin hat die Firma 4 Tickets für Wacken gekauft. Die sind schnell, oft in 10 Minuten ausverkauft. Die hatten 4 Tickets für Wacken, haben in die nächste Stellenanzeige reingeschrieben. Unter allen qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern verlosen wir 4 Tickets für Wacken und sie haben so viele gute Bewerbungen bekommen wie nie zuvor.
Krass.
Das heißt, ja, sie haben, jetzt kommt nämlich der Effekt, alle Ingenieure und Ingenieurinnen, die keine Tickets bekommen haben, haben ihre Freunde vollgejammert, wir können dies ja nicht auf Wacken. Dann haben, das heißt, das hat das Suchspektrum natürlich verzehnfacht, weil nicht nur die Ingenieurinnen und Ingenieure, sondern auch alle anderen haben, als sie diese Stellenanzeige gesehen haben, das sage ich mal dem Josef und der Ariane und den schicke ich mal diese Stellenanzeige, weil da können sie ja ein Ticket für Wacken gewinnen. Ja, so. 4 Tickets für Wacken. Dann kam die Stadtverwaltung Hamm. Jede Stadt in Deutschland sucht ja Bauingenieure. Wusste ich vorher auch nicht. War mir jedenfalls nicht so bewusst. Eigentlich ist es logisch, aber es war mir nicht bewusst. Es ist auch den Bauingenieuren häufig nicht bewusst. So, die Stadtverwaltung Hamm hat 6 Monate teure Stellenanzeigen geschaltet, 0 Bewerbung. Und dann habe ich ihnen gesagt, tja, dann müsst ihr jetzt berühmt werden. Und das haben die wörtlich genommen. Und 10 Tage später schickte mir der Personalleiter der Stadt Hamm einen Link und sagte, Herr Geht, wir stehen heute in der Bild. Und zwar mit einem halbseitigen Artikel. Keine teure Anzeige, ein halbseitiger redaktioneller Artikel mit dem war Brimi da? Was bringt mir das? Die 3 Bauingenieure, die in der Stadtverwaltung Hamm anfangen, kriegen eine Freifahrt auf dem Kreuzfahrtschiff Heavy Metal.
Heavy Metal Cruise, witzig, super.
Ja? 38 Bewerbungen. Ja, das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich sichtbar werde und dass das Vabrimi da, was ich anzubieten habe, dazu führt, dass Menschen den Arbeitgeber wechseln wollen. Ja, 37% der Deutschen sagen, ich würde den Arbeitgeber wechseln, wenn ich ein besseres Angebot bekomme. Die lesen aber keine Stellenanzeigen. Warum sollten sie denn? Ja. Sie sind ja erstmal so grundsätzlich ist es ja okay. Ja. Aber wenn mir ein besseres Angebot begegnet, und das haben viele noch nicht verstanden, ich muss mich eigentlich in den Weg stellen. So, und dann war ich neulich in der Umzugsbranche und da hatte so 120 Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer von Umzugsfirmen. Da habe ich gefragt, so, ihr sucht alle in euren Stellenanzeigen fitte Leute. Ich habe mir die alle durchgelesen. Ihr sucht fitte Leute, 100%. Wo findet ihr die? Gucken die mich groß an? Fitnessstudio. Wir haben in Deutschland 9.500, hatte ich zum Glück vorher recherchiert, 9.500 Fitnessstudios mit über 11 Millionen, inzwischen fast 12 Millionen Mitgliedern. Jetzt ziehen wir mal 6 Millionen ab, die das nur so für die Brieftasche haben. Ja, bleiben immer noch 6 Millionen, die tatsächlich 2 bis 3 Mal die Woche trainieren. Das heißt, ich als Umzugsunternehmer würde immer mit den 3 lokalen Fitnessstudios um mich herum kooperieren und würde persönlich entweder da selber trainieren und mit den Leuten ins Gespräch kommen oder da regelmäßig hingehen oder wie auch immer. Aber es geht immer ums ich muss verstehen, wo sind die Gemeinsamkeiten. Dann muss ich hingehen. Wenn ich persönlich hingehe, mache ich schon den Unterschied.
Mega.
Und zack, weiß ich, wo ich meine Mitarbeiter finde.
Das ist super spannend. Martin, erzähl mal. Du hast so viele Ideen, das ist so eine andere Perspektive in all den Bereichen. Sag, was treibt dich an? Was ist dein Geheimnis, dass du da so Bock drauf hast, da die Menschen zum Umdenken zu bringen?
Ich glaube, das ist so eine Grundneugier und es ist, ich mag einfach Leute, die was machen. Also ich habe ja selber auch mein Urerlebnis war mit 18, dass ein Ärzte-Ehepaar gesagt hat, wir machen jetzt Jugendarbeit bei uns im Wohnzimmer. Es gibt keine vernünftige Jugendarbeit, irgendwie öffentlich oder von Kirchen oder sonst wie. Wir machen es einfach, wir öffnen einfach unser Wohnzimmer, wir laden euch ein. Ich war dort 10 Jahre bei denen im Wohnzimmer und dann später noch 10 Jahre woanders im Wohnzimmer. Am Anfang war es einmal die Woche, dann war es irgendwann dreimal die Woche, irgendwann waren wir 7 Tage die Woche bei denen im Wohnzimmer und haben da diskutiert und Sachen gemacht. Und so dieses, ne, dieses, diese Leute, die einfach ihre etwas machen, die ihre Wohnzimmer für uns geöffnet haben. Dann der nächste Schritt war 99, hat mich ein Bekannter gefragt, hast du Bock mit mir die Firma zu gründen? Ich habe schon einen Namen, die heißt Knack die Nuss. Wir gehen jetzt zum Gewerbeamt und am 01.01.99 legen wir los. Jeder zahlt 500 D-Mark damals noch in den Topf ein und dann legen wir los. Habe ich gesagt, überlege dann immer, gibt es jemanden, der es besser könnte als ich? Und wenn ich zu dem Schluss komme, nö, dann sage ich ja. Und dann habe ich ja gesagt und so haben wir Knack die Nuss gegründet. Und dann folgten halt in den über 20 Jahre 10 weitere Firmen, wo ich immer wieder mit anderen Leuten zusammen was gegründet habe, was ausprobiert habe, experimentiert habe. Und ich glaube, es ist wirklich so dieses Machen und dann aber auch immer wieder reflektieren, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, warum ist es schlecht gelaufen. Und der Titel Mythos Fachkräftemangel kommt übrigens daher, dass ich 5 Jahre lang Deutschlands damals größtes Azubi-Recruiting aufgebaut habe, Unect, eine Plattform mit damals fast 30.000 Schülerinnen und Schülern, die Ausbildungsplätze gesucht haben. Schon damals, 2007, große Schlagzeilen, Azubi-Mangel, Lehrstellen werden nicht mehr besetzt, 60.000 offene Lehrstellen, dieselben Zahlen übrigens, die heute genannt werden, egal. Da hatten wir 30.000 Schülerinnen und Schüler, die einen Ausbildungsplatz gesucht haben und die Unternehmen haben gesagt, nee, wie, das ist online? Nee, machen wir nicht. Ne? Also, das heißt, ich habe als Unternehmer realisiert, so schlimm kann ja der Fachkräftemangel und Azubi-Mangel nicht sein. Dann habe ich angefangen, mich mit den Zahlen zu beschäftigen. Dann habe ich festgestellt, die Zahlen steigen ja permanent, die sinken ja gar nicht. Alle suggerieren immer, die würden sinken, aber sie steigen seit 30 Jahren kontinuierlich in allen Belangen, außer natürlich die Schülerzahlen, ist klar, wir haben einen demografischen Wandel, ist klar, trotzdem steigen die Zahlen, 64 und durchgängig 64% aller Schüler machen eine Ausbildung, auch wenn 55% studieren, ne? Mathematisches Rätsel, aber es stimmt, beide Zahlen stimmen. Also das heißt, ich habe angefangen, mehr Fragen zu stellen und habe festgestellt, jede Frage führt zu einem Ergebnis, womit ich nicht gerechnet hätte.
Okay.
Und das ist eigentlich auch so immer der rote Faden jetzt in meinen Vorträgen, dass ich sage, werde besser Frager statt besser Wisser. Es ist nicht so, wie man denkt.
Super spannend. Was dürfen wir denn von dir in den nächsten 10 Jahren noch erwarten, beziehungsweise oder noch viel länger? Was kommt da noch? Was ist meine Vision?
Ja. Also übermorgen kommt ja mein neues Buch, Arbeit einfach lassen. Und ich arbeite parallel schon an einem ersten Innovationskrimi. Und zwar mit dem Hintergrund, dass die meistverkauften Bücher in Deutschland sind ja keine Sachbücher, das ist mir schon klar, sondern Krimis. Meine Leidenschaft ist aber die Innovation. Und also bringe ich beides zusammen, Innovationskrimi, und habe da jetzt quasi schon ein erstes Rohmanuskript und will daraus eigentlich so eine Serie wie die 3 Fragezeichen machen. Also quasi jedes Jahr kommt ein neuer Innovationskrimi, so mit den, ich habe bei mir sind es nicht 3, sondern 4 Grundcharaktere, die sich durch alle durchziehen sollen. Und jedes Jahr kommt dann quasi ein neues Thema mit dem Ziel, Menschen, die eigentlich keine Sachbücher lesen, aber Krimis, dazu zu bringen, sich mit Innovation zu beschäftigen.
Sehr genial.
Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich nenne es die Innovationsfitness oder Ideenfitness Innovationsclubs, dass ich quasi das, was ich mein Handwerkszeug nenne, in Gruppen bringen will, die schon existieren. Also ich will jetzt keine gar nicht groß neu gründen, sondern das, was schon da ist, nutzen. Es gibt so viel, es gibt 640.000 Vereine in Deutschland, 90.000 Sportvereine, also die Strukturen sind ja alle da. In diese Strukturen, Universitäten, Schulen, Vereine will ich dieses Handwerkszeug reinbringen und dann eine Innovationsbundesliga starten. Das heißt, es gibt die Kreisliga, die erste Liga und dann irgendwann die Champions League, wo quasi miteinander, gegeneinander Probleme gelöst werden. Und dafür gibt es dann vielleicht auch noch eine Fernsehshow oder eine Fernsehen in Anführungsstrichen, also Twitch oder irgendwo. Genau, Das sind meine Pläne.
Mega genial. Martin, ganz lieben Dank für diese unglaubliche Episode, für diese unglaublichen Ideen, die du hast. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir uns vielleicht noch mal ein zweites Mal treffen, auf das eine oder andere Thema mal ein bisschen intensiver einzugehen. Weil
sehr gerne. Und vielleicht auch mal live. Vielleicht sehen wir uns ja mal live.
Unbedingt. Ja, nein, ich bin davon überzeugt, dass viele Dinge, wenn da mal ein bisschen Praxisnähe und Machbarkeitsgefühl reinkommt in die Ideen, die du hast, und sie sind machbar. Ich habe sie auch erlebt. Mhm. Und ich habe sie in vielen Unternehmen, die ich begleiten durfte, auch erlebt. Aber das wäre so toll, gerade dieses, allein nur dieses Beispiel, sich zu fragen, welche Löschlisten darf ich denn anlegen? Das ist, ja, ich habe noch einen zweiten Aspekt, das ganze Thema Rückfragenlisten. Ich sage immer, wo entstehen die Rückfragen übergreifend in Abteilungen und wo können wir denn da mal angehen? Das ist aber ein bisschen ein anderer Aspekt, ja. Also mega, mega cool, lieber Martin, und ganz, ganz lieben Dank für die Stunde, die wir hier hatten.
Danke dir, Dirk. Es ist halt immer wieder schön, Menschen auch überraschen zu können, und dieses wirklich so dieses Anstiften, Dinge mal anders zu sehen und zu hinterfragen. Und gerade mit diesem Mythos Fachkräftemangel, natürlich gibt es einen Fachkräftemangel. Ich sage immer, ich war ja selber Unternehmer, hatte 61 Mitarbeiter über die Jahre. Und jedes Mal, wenn ich eine Stelle neu geschaffen habe, hatte ich natürlich einen Fachkräftemangel, bis ich die Stelle besetzt hatte.
Ja.
Ja, nur ich definiere halt Fachkräftemangel anders. Fachkräftemangel ist meine Aufgabe, so wie im Vertrieb, die Leute zu finden. Und für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Recruiting und Vertrieb. Es ist identisch. Ich muss ein attraktives Angebot machen, so dass Leute kommen wollen. Wo ist der Unterschied? Ja, konnte mir bisher noch keiner sagen.
Was falsch. Ja,
aber Recruiting steht halt oft da und sagt, es gibt keinen. Sag ich, hallo? Ja. Geh doch mal raus auf die Straße, sprich mit 20 Leuten und du wirst feststellen, ja, die Leute sind da, sie sind arbeitswillig, aber vielleicht finden sie dein Angebot nicht geil.
Oder sie wissen nichts davon.
Oder sie wissen nichts davon, genau.
Das gleiche wie
das hat ja die Jessica Hansen, die hat ja gesagt, sie hatte als Malereibetrieb Aufträge für ein halbes Jahr, also sie musste Kunden auf ein halbes Jahr vertrösten, weil sie nicht genug Mitarbeiter hatte, und dann hat sie sich am Wochenende überlegt, hat richtig Existenzängste gehabt und hat sich dann hingesetzt und hat überlegt, okay, ich führe die 4-Tage-Woche ein. Das hat sie auf Facebook gepostet und auf Instagram, kam damit in die Berliner Zeitung, kam damit in sogar in die Bild und war bei Hart aber Fair und hatte nach wenigen Monaten 20 Mitarbeiter eingestellt und 25 auf der Warteliste.
Krass.
Ja, innerhalb von einem halben Jahr.
Riesenchancen. Ein ganz anderer Kontext zum Thema 4-Tage-Woche, als das, wie wir es dann diskutieren. Ja. Ja, also mein Lieber, wir werden uns treffen, ich bin mir ganz sicher. Danke
sehr dir gut,
und alles Gute. Und übermorgen dein Buch, wir verbinden das auf jeden Fall, verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes. Super. Übermorgen jetzt der Podcast wird erst live gestreamt, wenn das Buch auch schon erschienen ist, also für alle, die zuhören, also das Buch ist dann schon da, aber ihr findet es auch definitiv in den Shownotes.
Sehr gut, sehr gut.
Also, alles Gute dir, bis bald, mein Lieber.
Dir auch, bis bald.